Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Glücklich Promovieren, der Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren und solchen, die es werden wollen. Ich bin Doktorin Marlies Glamt und ich freue mich ganz wahnsinnig, dass du heute hier dabei bist. Heute gibt es hier im Podcast ein Interview mit Dr. Jan Stamm. Den habe ich kennengelernt, als ich selbst einen Workshop besucht habe, und zwar ganz am Ende meiner Promotionszeit, als ich mich auf meine eigene Verteidigung vorbereitet habe. Und das war wirklich ein ganz, ganz toller Workshop. Und ich kann dir sagen, ich habe einige Workshops besucht, während ich promoviert habe, und das war mit einer der besten. Und deshalb habe ich Jan gefragt, ob er zu mir als Gast kommt in dem Podcast, um mit ihm über das Thema Verteidigung zu sprechen. Ich habe ihn unter anderem gefragt, was die Verteidigung für einen Zweck hat, was du zu erwarten hast, wenn bei dir die Verteidigung ansteht, wie du dich gut auf die Verteidigung vorbereiten kannst und auf welchen verschiedenen Ebenen du das tun solltest, wie du zum Beispiel auch deine Gutachten für die Verteidigung nutzt, wenn du sie denn einsehen darfst, das ist nicht immer der Fall, wie du dich mental vorbereitest, wie du mit dem unschönen Thema, ich sag mal in Anführungszeichen, gemeine Fragen umgehst, wie du dich auf die vorbereitest. Und ich kann dir schon mal verraten, wir haben auch darüber gesprochen, dass dieses Thema vielleicht gar nicht so relevant ist, wie du gedacht hast. Außerdem haben wir darüber gesprochen, was du machen kannst, wenn du das Gefühl hast, während der Verteidigung, dass du menschlich angegriffen wirst und wie du damit souverän umgehen kannst. Und was du tun kannst, wenn du generell Panik oder Nervosität vor der Prüfungssituation hast. Das hört sich jetzt alles ein bisschen negativ an, aber es ist ein sehr positives Interview, dass das Potenzial hat, wirklich auch deine Einstellung gegenüber dem Thema Verteidigung der Dissertation so ein bisschen zu revidieren und zum Positiven zu verändern. Und da ich hier ja für eine glückliche Promotion einstehe, passt das deshalb wunderbar in den Podcast. Und ich freue mich ganz, ganz besonders, dir dieses schöne Interview heute präsentieren zu können. Jetzt Vorhang auf für Jan Stamm. Ganz viel Spaß beim Anhören. Ja, lieber Jan, ganz herzlich willkommen hier im Podcast Glücklich Promovieren. Bitte stell dich doch mal kurz vor und sag uns, wer du bist und was du beruflich machst.
Ja, danke für die Begrüßung. Ich habe selbst vor einigen Jahren in der Philosophie promoviert und mir dann überlegt, was mache ich mit der Promotion, wollte dann keine Postdoc-Phase anschließen, habe eine Trainerausbildung gemacht und angefangen, Workshops zu geben für Promovierende, Postdocs, Professorinnen und Professoren, also in der Wissenschaft für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, arbeite da ganz viel normalerweise reisend zur Zeit im Projektmanagement, Stresskompetenz. Alles so die Fragen, die einen beschäftigen, wenn man versucht, gut seine Zeit zu nutzen und ja, eben die Forschung vorwärts zu bringen.
Sehr spannend. Wir wollen jetzt heute zusammen über das Thema Verteidigung der Dissertation sprechen.
Ja.
Erinnerst du dich denn noch selbst an deine eigene Verteidigung und wie die so gelaufen ist?
Ja, also vieles habe ich noch sehr präsent vor Augen. Das ist jetzt eben so ungefähr 7 Jahre her, dass ich da die Verteidigung hatte. Aufregend war es vorher. Ich weiß noch, dass ich in der Vorbereitung vor allen Dingen geguckt habe, dass ich meine Aufregung reduziere. Ja, und meine Tochter war gerade knapp ein Jahr alt. Das war, ja, war einfach schön. Das habe ich noch vor Augen. Das hat mir damals viel Kraft gegeben. Du merkst, es waren vor allen Dingen andere Themen, die mich beschäftigt haben, um gut da durchzukommen. Ja, genau.
Was ja vielleicht gar nicht so schlecht ist, zum Thema Nervosität werde ich dir auf jeden Fall gleich auch noch ein paar Fragen stellen, aber erstmal generell zur Verteidigung.
Ja.
Was hat die Verteidigung denn für einen Zweck und was habe ich als Promovendin, als Promovent zu erwarten?
Ja, also die zentrale Idee der Verteidigung ist, dass ich mich auf Augenhöhe meiner wissenschaftlichen Community zeige. Also die ganze Doktorarbeit zeigt ja, dass ich eigenständig forschen kann. Also das ist die ganze Idee, dass die Urkunde am Ende kriege ich dafür, dass ich eine eigenständige Forschungsleistung habe. Und die Verteidigung ist eben dann der mündliche Teil der Prüfung, wo ich das jetzt nochmal in der Diskussion zeigen soll, dass ich etwas geleistet habe, dass ich das reflektieren kann, dass ich das auch gegen kritische Nachfragen eben verteidigen kann. Und deswegen hat es ein bisschen anderen Charakter als eine wissenschaftliche Diskussion. Vieles ist gleich, aber es ist eben auch eine Prüfungssituation. Also zusätzlich zu einer normalen wissenschaftlichen Diskussion ist es auch noch eine Prüfungssituation. Ja.
Und auf jede Prüfung sollte man sich gut vorbereiten? Wie sieht das bei der Verteidigung aus? Wie bereite ich mich da gut vor und vor allem auch auf welchen Ebenen alles sollte ich mich vorbereiten?
Ja, ich habe ja gerade schon angedeutet, was vielleicht einige verwundert, dass ich über so die, ich sag mal, so emotionale Ebenen und so gesprochen habe. Aber erstmal natürlich das, was viele sowieso im Blick haben. Und was auch notwendig ist, ist die inhaltliche Vorbereitung. Also ich habe den Präsentationsteil in der Regel und dann den Diskussionsteil. Und entsprechend kann ich diese beiden Teile vorbereiten, eine Präsentationsvorbereitung machen, am besten viel üben, auch mit Publikum, um Feedback einzusammeln. Können wir überlegen, ob wir gleich nochmal drüber reden wollen, welche Arten von Feedback ich da mir einholen möchte, wofür ich Leute anspreche und eben die Diskussion auch. Ne? Also es gibt, ich erlebe das in meinen Workshops immer, dass manche Leute sagen, die Präsentation ist für mich überhaupt kein Problem, aber dann die Fragen, das kann ich nicht gut vorbereiten, da weiß ich nicht. Und das ist auch was, ich kann nicht vorbereiten, was die fragen, aber ich kann mich natürlich schon darauf vorbereiten, gefragt zu werden und kritische Fragen auch einzuüben. Ne? Genau.
Mhm. Ja, lass uns doch da direkt einhaken und verrat uns ein paar Tricks. Du hast gerade schon angesprochen, Arten von Feedback und von wem man sich was einholt. Was für Übungen ganz konkret kannst du empfehlen, um sich gerade auf dieses, was ja so die schlimmste Vorstellung ist, dass man ganz gemeine Fragen gestellt bekommt und dann keine Antwort weiß, sich auf diese Situation vorzubereiten?
Ja, also ich, für die gesamte Prüfung ist es am wichtigsten, dass ich mich inhaltlich darauf einstelle, über meine eigenständige Forschungsleistung zu sprechen. Das soll ich für die Präsentation wie auch für die Diskussion vorbereiten und in der Diskussion dann immer wieder klar haben, was habe ich eigentlich selbst geliefert. Und da kann ich ganz vieles, was gefragt wird, was auch kritisch gefragt wird, darauf zurückbeziehen. Also ne, immer wieder, warum haben Sie die Methode gewählt und nicht die Methode gewählt, dann setze ich halt an. Also ne, mein Ziel ist das gewesen, das wollte ich so erreichen und mit der Methode, die Sie vorschlagen, hätte ich ein bisschen was anderes gemacht und ich bringe es immer wieder zurück auf meinen Inhalt. Das ist ein Teil, der wichtig ist, der, um souverän rüberzukommen, mindestens ebenso wichtig ist, dass ich das Ganze eben als eine Situation im Kopf habe, die überhaupt nichts Bedrohliches für mich hat. Es geht überhaupt nicht darum, manche Leute sagen, sie wollen überleben oder so. Solche negativen Bilder stören da in meinen Augen nur. Wenn ich das als eine Chance sehe, meine eigene Forschung, meine eigenen Ideen, meine eigenen Ergebnisse zu präsentieren und wenn ich jede Frage eben als die Möglichkeit sehe, mich zu zeigen, dann komme ich da in eine gute Haltung rein und das teilt sich dann eben auch mit. Also wenn ich mich über die Fragen freuen kann, dann ist das tatsächlich ziemlich, ziemlich stark. Und dann ist es wichtig, dass man sich nicht verrückt macht, wenn man irgendwas nicht weiß. Es geht überhaupt nicht darum, alles zu wissen. Ja, ich kann Dinge nicht wissen und dann aber anfangen, laut darüber nachzudenken, wie die Antwort sein könnte. Ich habe manchmal Professorinnen und Professoren in meinen Workshops, die genau das gefragt werden. Was wollen Sie denn sehen? Worauf achtet die Kommission? Und die sagen, ja, wir stellen natürlich auch mal Fragen, wo wir wissen, dass man nicht einfach eine Antwort hat, weil die irgendwie ein bisschen schräg dazu sind. Aber dann wollen wir sehen, wie die Person damit umgeht, wie die ausgehend von ihren eigenen Überlegungen jetzt anfängt, ja, sich eine Antwort zu erarbeiten. Mhm. Ja, das sind ganz wichtige Bestandteile.
Finde ich ein sehr schönes Bild, sich beim Denken zuschauen zu lassen und auch schön, dass du sagst, dass man das als Möglichkeit sieht, die Verteidigung, seine eigene Forschung zu präsentieren und eher was, auf das man sich auch freuen kann und man dann schon mit einer ganz anderen Haltung rangeht.
Ja, ja.
Jetzt kann es ja aber trotzdem passieren und also da möchte ich auch nochmal betonen, dass die meisten Verteidigungen ja tatsächlich nichts Schlimmes sind und gut ablaufen. Ne?
Genau.
Und diese Ängste eigentlich recht unbegründet sind.
Ja.
Was aber nicht bedeutet, dass es nicht trotzdem auch mal passieren kann, dass man da wirklich mal jemanden sitzen hat, der einen tatsächlich angreift, aus welchem Grund auch immer, vielleicht weil er mit dem Betreuer, der Betreuerin schon länger einen Krieg am Laufen hat. Wie kann ich dann reagieren, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich werde hier gerade menschlich angegriffen, das hat vielleicht auch gar nicht mehr viel mit dem Inhalt zu tun. Wie kann ich da trotzdem souverän damit umgehen?
Also da meine ich auch, sollten wir unterscheiden, ob jemand im Großen und Ganzen noch sachlich bleibt, auch wenn der, also ich sag mal, der hat eine Tendenz zur Unsachlichkeit, aber es wird nicht persönlich. Der sagt eher, die Methode, die sie benutzt haben, ist doch eigentlich schon seit Jahren überholt. Das ist jetzt zwar schon ein bisschen polemisch, aber noch kein persönlicher Angriff, würde ich sagen. Ja? Die, auch hier wieder von der Haltung. Ich sollte nicht den Anspruch haben, die Kommission zu überzeugen, dass das, was ich gemacht habe, der einzig wahre Weg ist. Wenn da jemand seit 20 Jahren qualitative Sozialforschung macht und ich habe jetzt quantitative Sozialforschung gemacht, dann werde ich den jetzt nicht davon überzeugen, dass ja eigentlich quantitative Sozialforschung viel besser ist als qualitative Sozialforschung. Das ist einfach, darum kann es nicht gehen. Ich kann begründen, warum ich das gemacht habe und immer wieder dafür werben. Und wenn ich auch nicht den Anspruch habe, dass ich jemanden, der eine andere Meinung hat, jetzt überzeuge, ja, dann nimmt das schon mal viel Druck raus. Wenn jemand tatsächlich auf mich, also ne, was du gesagt hast, wenn der wirklich mich angeht, dann muss ich überlegen, ist irgendwann eine Grenze überschritten, wo ich letztlich das Format verlassen muss. Also das habe ich tatsächlich noch nie erlebt, aber das wäre eine Grenze, weil du sagst, das persönliche Angriff, ich nehme das jetzt mal ernst, dass wirklich ein persönlicher Angriff kommt, das wäre ein Moment, wo ich dann eine klare Linie ziehen würde und sage, okay, jetzt, das ist jetzt eine Art des, der Diskussion, da verlassen wir gerade den Weg, den ich gehen möchte. Also so möchte ich nicht, dass wir hier miteinander reden. Ist die Frage, ob ich das Selbstbewusstsein habe, das so zu tun. Aber ich denke, das wäre der richtige Weg. Für alle Sachen, die noch im polemischen Bereich sind, aber nicht jetzt wirklich unter die Gürtellinie gehen, und das ist eher der Fall, würde ich sagen, den man vielleicht fürchten sollte, wenn man überhaupt was fürchten möchte. Ganz unterschiedlich, je nach Situation, aber zentral, nicht persönlich nehmen, nicht in den Konflikt gehen, möglichst gucken, wo ist der sachliche Teil des anderen Beitrags und auf den eingehen, ja, oder eben durch spezifische Fragen zu gucken, dass da ein sachlicher Bestandteil kommt. Ich kann da gleich nochmal, ich hatte so eine Szene bei mir in der Prüfung, wo sogar auch so ein bisschen was Polemisches war.
Beschreibst du doch direkt gerne mal.
Also ich hatte das Glück, das große Glück, dass meine Gutachterinnen und Gutachter meiner Arbeit sehr wohlwollend gesonnen waren, und in der Kommission saßen jetzt dann drei Leute, die ein Gutachten geschrieben hatten, was in meinem Fall eben gut ausgefallen war. Und der Kommissionsvorsitzende, der die Arbeit nun selbst gar nicht gelesen hatte, hat dann zum Ende der Prüfung hin auch noch gedacht, er müsste eine Frage stellen. Das ist ja manchmal auch tatsächlich so, dass alle mindestens eine Frage stellen sollen. Und dann fing er an zu sagen, ja, Ihre Arbeit ist ja also historisch und systematisch, und ich hatte schon so weitergedacht, dass er sagen wollte, sehr gut oder so, bisher alles total gut gelaufen war. Aber er sagte dann, inkohärent, was natürlich bei einer philosophischen Arbeit ein vernichtendes Urteil ist, ne? Und dann ganz viele Leute würden sagen, da muss ich drauf eingehen. Ich muss jetzt spezifisch nachfragen, was meinen Sie genau damit? An welcher Stelle inkohärent? Ich würde das gerne aufgreifen. Ich habe das in dem Fall gar nicht gemacht, weil ich das in der Situation schon sehen konnte als etwas, was eher ihn, also auf ihn zurückfällt. Ja, das war schon zum Ende der Diskussion. Die anderen Leute waren alle sehr zufrieden. Wenn er sagt inkohärent, dann kritisiert er gerade die ganze Kommission mindestens mit, weil die es alle sehr gut fanden. Das ist eben dann die Haltung dazu. Aber ein Tipp, wenn das die erste Frage gewesen wäre, dann wäre die richtige Antwort irgendwo in der Richtung von, das möchte ich so nochmal konkretisiert haben. Ja, bitte sagen Sie mir nochmal genau, was Sie meinen damit, an welcher Stelle da für Sie Dinge nicht zusammenpassen.
Ja? Dann kommt auch ganz schnell raus, dass er es nicht gelesen hat.
Genau, also das ist eben, wenn jemand mich sowas stehen lässt, also wenn jemand sagt, ja, das, was Sie, das ging eben bei ihm so weiter, das ist inkohärent, aber dazu möchte ich jetzt gar nichts fragen. Ich möchte Ihnen folgende Frage stellen. Das ist eine doofe Situation, ne? Ich kriege einen mit und dann will der mich aber auf ein anderes Gleis setzen, steht das andere so im Raum. Und dann muss ich mich halt fragen in der Situation, möchte ich das so im Raum stehen lassen oder möchte ich nochmal genauer darauf zurückkommen? In vielen Situationen ist wahrscheinlich der bessere Weg, nochmal darauf zurückzukommen. Bei mir war es jetzt, meine Einschätzung war, dass eigentlich ist die Diskussion gelaufen, da müssen wir jetzt nicht nochmal so ein Fass aufmachen mit ihm.
Man kann natürlich auch so einen Mittelweg wählen und sagen, na, zu ihrer ersten Einschätzung, da habe ich eine andere Meinung dazu, aber um konkret auf ihre Frage zurückzukommen, genau. Weil das andere war ja auch keine Frage, und dann hat man quasi signalisiert, dass es durchaus nicht an einem vorbeigegangen ist, aber dass man sich da jetzt nicht aufs Spielchen einlassen will.
Genau. Das ist eben, finde ich auch, nicht aufs Spielchen einlassen ist ein guter Slogan hier. Ich will mit denen auf Augenhöhe diskutieren. Ich will mich nicht klein machen, ich will auf der anderen Seite auch nicht überheblich sein und immer den Anspruch haben, dass wir hier auf Augenhöhe unter Erwachsenen wissenschaftlich fundiert diskutieren. Da kann ich mal einen Scherz machen, da kann ich mal was nicht wissen, da kann ich natürlich auch eine andere Meinung vertreten mit Argumenten, mit Gründen, und in dem Rahmen sollte sich das bewegen. Und wenn die anderen den Rahmen verlassen, gut, dann muss ich mich fragen, wie ich damit umgehen will. Ich werde es nur nicht ändern können. Ich bin ja auch nicht in der Rolle, den anderen jetzt zu erziehen. Ja, dann würde ich halt auch aufpassen, dass man jetzt dann anfängt zu sagen, so wie Sie reden, sollte man ja auch nicht reden oder was denken Sie eigentlich als Kommissionsmitglied, welche Sie sind. Ja, ich würde das vermeiden, in solche Spannungssituationen reinzugehen, wenn das möglich ist. Aber das wäre total ungewöhnlich. Ja, also das kann passieren, aber ist in der Regel gar nicht, dass irgendwie sowas auch nur annähernd passiert.
Was ich auch nochmal schön fand, war dein Hinweis darauf, dass es ja in den allermeisten Fällen, wenn tatsächlich mal was kommt, was man als Angriff werten kann, nicht die komplette Kommission ist, sondern tatsächlich dann ein Mitglied und dass man sich dann vor Augen halten kann, okay, wie stehen die anderen dazu und zerschießt mir das jetzt gerade wirklich die Verteidigung im Sinne von, bin ich jetzt in Gefahr durchzufallen, wenn ich da nicht richtig reagiere oder ist das halt einer, der jetzt ein bisschen salopp gesagt auch noch seinen Senf irgendwie abgeben will und dann toleriere ich das halt so ein bisschen.
Also da sind jetzt verschiedene Dinge, wo ich gerne was zu sagen möchte. Erstmal dieses, zerschießt mir das die Verteidigung. Das passiert ja nicht. Man fällt nicht durch die Verteidigung durch. Also man müsste sich schon dem Format entziehen und anfangen, entweder wegzurennen, in Ohnmacht zu fallen oder die Leute zu beschimpfen. Wenn die Gutachten sagen, dass man da durchkommt und man nimmt das dann so ernst, dass man einen Vortrag vorbereitet und wirklich ernsthaft, gewissenhaft versucht, die Fragen zu beantworten. Selbst wenn man dann vieles nicht richtig beantworten kann, wird man am Ende nicht durchfallen. Das ist einfach so. Ja? Die Verteidigung hat da eher den Status noch einer Kür. Und natürlich, je nachdem, wenn ich einen Summer bestätigen möchte, muss ich ein bisschen mehr liefern. Wenn ich zwischen zwei Noten stehe, muss ich ein bisschen mehr liefern. Aber das Durchfallen ist realistisch keine Gefahr, die da droht. Das ist auch was ich in den Workshops immer betone. Es geht nicht darum, ob ich durchkomme oder nicht durchkomme, sondern es geht darum, wenn man es so möchte, zum Beispiel, wie gut ist die Zeit, die ich mit denen da verbringe. Das fühlt sich ganz anders für die Vorbereitung an, wenn ich sage, ich bereite jetzt vor, wie gut das die 90 Minuten oder was das sind, werden.
Ja, das finde ich nochmal, vielen Dank, dass du das nochmal betont hast, weil das ja tatsächlich eine Gefahr ist oder eine Gefahr, eine Angst ist, die viele haben.
Eine Sorge, ja, das ist eine total große Sorge. Ja.
Eine Sorge, dass man durchfallen könnte. Mit Zerschießen meinte ich auch eher, gerade wenn das eine Frage ist, die am Anfang kommt, dass man dann so aus dem Konzept gebracht wird oder sich so eine ungute Energie und Dynamik entwickelt, dass dann eben diese restliche Zeit auch nicht mehr genossen werden kann, einfach weil von Anfang an so ein bisschen schlechte Vorzeichen herrschen.
Ja, das genau. Wenn das wäre ungünstig. Deswegen finde ich eine Form von, ich nenne das jetzt mal mentaler Vorbereitung auch ganz gut. Lass uns da gleich nochmal drauf gucken. Kurz noch, weil du das explizit hattest mit den anderen, wie die Gesamtkommission das sieht. Man darf sich durchaus nochmal klar machen, dass ja mindestens zwei Leute die Arbeit gelesen haben und für promotionswürdig befunden haben. Also meine Forschung ist ja schon durch eine Kontrolle gegangen. Selbst wenn ich nur eine Monographie also nur im Sinne von nur die zwei Leute, die Monographie gelesen haben, da jetzt im Rennen habe. Immerhin, die haben es für gut befunden. Und wenn ich jetzt dann wenn ich da jetzt drin sitze, dann würden die sich selbst sehr fragwürdig in Szene setzen, wenn die jetzt plötzlich sagen, eigentlich ist das ja gar nicht so gut. Dann kann man sich fragen, haben die Arbeit eigentlich gelesen oder was ist da passiert? Die haben also ein eigenes Interesse, dass das, was jetzt in der Diskussion passiert, sich ungefähr mit dem deckt, was sie vorher auch in ihr Gutachten reingeschrieben haben. Und das, finde ich auch eine stärkende Überlegung.
Ja, auf jeden Fall. Und aus den Gutachten, vielleicht willst du auch gleich nochmal ein paar Worte zu sagen zu den Gutachten und wie man die nutzen kann, um sich vorzubereiten. Aber lass uns erstmal noch auf das Stichwort mentale Vorbereitung eingehen.
Ja, ich habe das vorhin ja schon gesagt, das eine Sache, die ich gemacht habe, war mir vorzustellen, was ist denn das für eine Situation? Und ich habe eben nicht, ich hab kein Konfliktbild oder irgendwie eine Form von Spannung mir vorgestellt, sondern wirklich diese Situation, die sind da jetzt und die haben ein Interesse erstmal, dass die eine Stunde, anderthalb Stunden eine gute Zeit haben. Also nicht im Sinne von wir lachen die ganze Zeit, aber die wollen nicht gelangweilt sein. So, wenn das irgendwie interessant abläuft, dann freuen die sich. Und die wollen mir die Gelegenheit geben, dass ich meine Forschung zeige, diskutiere, dass ich zeigen kann, wie ich als Forscher, als Wissenschaftler in Diskussionen mich behaupten kann. Und wenn die mir eine Frage stellen, ist das kein Angriff. Und selbst wenn das eine kritische Frage ist, ist das kein Angriff, sondern je kritischer die Frage, desto mehr gibt mir das die Chance, souverän zu reagieren. Und das sind jetzt alles Dinge, die man, wenn man mit dem Bild rangeht an die Situation, dann kann man eben die Informationen, die man da kriegt, was man beobachtet, auch anders einordnen, als wenn ich sofort mit so einem Bild von, die wollen mir was da reingehe. Ja?
Ja, auf jeden Fall. Trotzdem ist es ja so, dass manche Leute nervöser sind als andere und dann im Vorfeld schon leichte Panikattacken bekommen. Vielleicht, obwohl das Verhältnis zu der Kommission, zumindest zu den Leuten, die man kennt, eigentlich wirklich gut ist und man da auch nichts Schlimmes zu erwarten hat, aber man sich dann selbst so einen Druck macht, dass man da hochnervös reingeht. Hast du da auch Tipps, wie man das in den Griff bekommt?
Ja, das ist, ich glaube nicht, dass es da eine ganz kurze, eine Einsatzstrategie gibt, das zu machen. Ein Teil der Sache könnte das sein, was wir jetzt gerade schon in Blick genommen haben, dass ich mich nochmal frage, in der Stelle, wo kommt denn das eigentlich her? Wo kommt dieser Druck her? Und gibt es nicht für mich Möglichkeiten, dass ich da meine Perspektive auf die Situation verändere? Beispielsweise, indem ich mir wirklich klar mache, dass ich nicht mehr durchfallen kann. Oder wirklich mir nochmal klar mache, dass da Leute sind, die auf meiner Seite stehen. Und das kann schon helfen. Ich hatte mal, das ist ein sehr extremes Beispiel, aber ich finde das auch wieder ermutigend für alle, die wenigsten sind in so einer extremen Situation und für die Person hatte das geklappt. Also kann das sicherlich für viele andere auch klappen. Der hatte, das war jemand, der hat sich bei mir gemeldet. Das kommt ja nicht so häufig vor. Meistens gebe ich Workshops, da kommen die Leute an die Uni, aber der hatte mich privat angerufen und wollte ein Coaching haben für seine Disputationsvorbereitung. Und ich sitze in Dortmund. Der war weit weg in Süddeutschland und hell aufgeregt, weil er einen Konflikt mit seiner Doktormutter hatte, die eben auch in Gutachten verzögert hatte und dann was Schlechtes da reingeschrieben hat, aber ihn letztlich durchgewinkt hat. Also er hatte jetzt zwei Gutachten, das eine war nicht so besonders gut ausgefallen, aber er ging halt in die Disputation. Aber er war voller Sorge, was jetzt passiert, wenn er auf diese Frau trifft, die in der aktuellen Betreuung in den letzten Jahren gar nicht mehr eine Rolle gespielt hatte. Das war jetzt unglücklicherweise so, dass er formal an sie gebunden war. Und dann haben wir uns unterhalten, wie die Situation ist. Was mir klar geworden ist, der war voller Spannung, was mir klar geworden ist nach und nach, dass die ganzen schlechten Gefühle von seiner Doktormutter auskommen. Und wir haben dann, das macht man ja im Coaching manchmal, wir hatten so die Szene aufgestellt, wer ist alles beteiligt, wer ist sonst in der Kommission, wen gibt es noch drumherum an Kolleginnen, Kollegen, auch Familie und so. Und wir haben dann mal aus diesem Bild die Doktormutter rausgenommen. Und das war ein ganz starker Moment für den, weil der plötzlich eine Szene gesehen hat, seine Verteidigung gesehen hat, ohne dass die Doktormutter dabei ist. Und plötzlich sagte er, für diese Situation könnte er sich vorstellen, dass es sogar Spaß macht. Und dann habe ich ihm gesagt, er kann natürlich nicht die Doktormutter in Realität rausnehmen, aber er kann schon sich überlegen, wie viel er jetzt in der Vorbereitung immer wieder daran denken möchte, was sie macht. Und er könnte die Vorbereitung für diese Situation, die er gerade macht, sehen. Und das hat er geschafft, das hat er mir später nochmal gespiegelt. Das war das Wichtigste für ihn, dass er eben ein Bild gefunden hat, nämlich, das sind die Leute, für die ich das mache. Für die, die jetzt noch im Bild sind, bereite ich meinen Vortrag vor. Die fragen mich auch kritisch, aber die sind nicht gegen mich eingestellt. Und das hat für ihn funktioniert. Der war viel gelöster, nachdem ihm das gelungen ist. Vorher war der total angespannt und kam gar nicht auch ins richtige Arbeiten. Und dann ging das. Und die meisten Leute haben niemanden, der wirklich aktiv gegen sie arbeitet. Ja, das ist eine ganz ungewöhnliche Situation. Und selbst da ist es gelungen. Also das könnte was sein. Ja.
Mhm. Ja. Schön, vielen Dank für die Beschreibung von dieser Situation. Du hattest auch gerade in dieser Situation nochmal die Gutachten angesprochen, die dann schon da waren und wo das eine eben nicht so besonders gut ausgefallen ist. Wie würdest du denn generell Gutachten nutzen, um dich auf den inhaltlichen Teil vorzubereiten der Verteidigung?
Also ich empfehle das immer, wenn dass die Leute prüfen, ob sie die Gutachten einsehen können. Das darf ja nun nicht jeder und jede. Wenn das Promovierende dürfen, dann sollten sie das auf jeden Fall tun. Und dann im Wesentlichen für zwei Sachen. Eine Sache, die meisten Leute sofort sehen, ist, was finden die kritisch? Wo finden die, ich hätte was anders machen müssen oder besser machen müssen? Das muss ich mir angucken und das muss ich irgendwie vorbereiten. Das stimmt, das sollte ich wahrnehmen. Was ich damit machen sollte, ist aber in meinen Augen nicht, dass ich das jetzt als Thema für meinen Vortrag nehme und dann anfange, so einen defensiven Vortrag zu führen, wo ich sage, ja, und man könnte das auch kritisch sehen und das hier anders sehen. Und dann versuche ich, das alles im Vortrag zu widerlegen. Sondern das, was die Leute kritisch sehen, bereite ich für die Diskussionsrunde vor, weil ich mir sehr sicher sein kann, dass dazu Fragen kommen. Und das ist dann etwas, was dann auch wieder beruhigend wirken kann, wenn ich mal kritische Fragen schon mal vielleicht mit Kolleginnen und Kollegen durchgespielt habe. Ich habe die aufgeschrieben und dann habe ich denen gesagt, frag mich das mal. Und dann habe ich das wirklich in der Gesprächssituation wechseln müssen. Also kritische Punkte für die Diskussion vorbereiten. Und die anderen Sachen, die es ja auf jeden Fall auch gibt, nämlich was gefällt denen gut, wo sagen sie tolle Idee, tolle Ergebnisse, toller Ansatz, das sind Themen, die kann ich gut auch in den Vortrag reinnehmen. Weil ja, also ich bin kein großer Freund davon, dass ich versuche, die Situation zu kontrollieren. Ich will mich sehr offen halten dafür, was kommt eigentlich von meiner Kommission. Gleichzeitig habe ich natürlich Einflussmöglichkeiten darauf, wie das Gespräch läuft, unter anderem ganz stark dadurch, über welche Themen spreche ich denn von mir aus erstmal? Und da würde ich dann erstmal Themen wählen, wo ich weiß, das gefällt denen gut, weil dann erinnern die sich richtig genau, das war ja klug, das hat sie klug gemacht, das hat er gut gemacht. Und dann kommen die schon in so eine gute Stimmung da rein. Also Lob für den Vortrag als Themen erwägen, Kritik für die Diskussion vorbereiten. Das ist ganz kurz gesprochen das, was ich für Gutachten als sinnvolle Herangehensweise halte.
Ja, super. Ich bekomme direkt Lust, meine Doktorarbeit nochmal zu verteidigen.
Ja. Sehr gut.
Du hast es jetzt schon so ein paar Mal ein bisschen angesprochen, aber ich möchte da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Und zwar die Arten von Feedback, die man sich im Vornherein holen kann.
Ja.
So eine Probeverteidigung zu machen, vielleicht auch mehrmals. Mit welchen Leuten würdest du raten, das durchzuspielen?
Also da auch wieder natürlich, was will ich testen? Die Präsentation oder die Diskussion? Für die Präsentation in den Übungsdurchläufen gibt es eine Sache, die ich auch alleine machen kann, und das ist einfach die Routine im Sprechen kriegen und auch das Timing. Da brauche ich noch nicht mal andere Leute für. Und jetzt kann ich mit anderen Leuten verschiedene Sachen machen. Eine Sache, die sein könnte, du hast ja vorhin auch gesagt, manche haben ja auch mit der Situation Probleme, vor anderen zu reden, haben da Sorge. Ich könnte mir jetzt einfach andere Leute organisieren, die müssen gar keine Ahnung von meinem Feld haben, aber die müssen einfach als Publikum da sein. Das kann ich auch mit meiner Kartenspielrunde oder meiner Wandertruppe machen. Den sage ich einfach, ich halte euch jetzt eine halbe Stunde Vortrag, schaut mich dabei kritisch an, bitte nicht lächeln. Und dann setze ich mich dieser Situation aus, dass ich angeschaut werde, und ich versuche trotzdem in meiner Ruhe zu bleiben und den Vortrag gut durchzugehen. Da kriege ich kein Feedback, aber ich übe gerade vor anderen sprechen und dass das mir so in Fleisch und Blut übergeht. Fürs Feedback selbst kann ich dann zum einen Leute nehmen, die sich allgemein mit Vortragen gut auskennen, die sagen, du guckst du die Leute an, ja, habe ich einen guten Kontakt zu dir gehabt, hast du zu laut, zu leise gesprochen, zu schnell, zu langsam, diese ganzen Sachen. Das können auch Leute sein, die mein Fach nicht verstehen, aber die sich halt mit Vorträgen auskennen und da Feedback geben können. Und dann gibt es das Feedback, was jetzt eher inhaltlich orientiert ist, allgemeineres Feedback von Leuten, die in der Wissenschaft unterwegs sind, vielleicht nicht direkt meine Texte kennen, meine Forschung kennen, aber schon sagen können, da war ein Bruch in der Diskussion, von da nach da ging das nicht. Und dann bis hin zu den Leuten, die, wenn ich das kann, dann will ich die auch haben in der Vorbereitung, die wirklich auch meine Forschung kennen, den Kontext kennen und dann sagen können, du hast das Konzept ein bisschen seltsam dargestellt, du bist auf zwei Punkte eingegangen, in der Diskussion werden ja drei Punkte genannt, und das ist jetzt so wirklich so sehr spezifisches Feedback zu einzelnen inhaltlichen Teilen. Das kann mir natürlich nur eine sehr kleine Anzahl von Personen geben, aber das ist dann eben auch etwas, was ich mit anderen Leuten im Feedback üben kann.
Und was hältst du von so ein bisschen Good Cop, Bad Cop Spielchen? Also, dass man sich dann tatsächlich zwei Leute nimmt und sagt, du, ich hätte gerne, dass einer von euch mir unterstützende Fragen stellt oder Fragen, die ich gut beantworten kann, um das zu üben, und dann aber auch, dass die andere Person dazwischen krätscht, um genau diese Situation zu üben.
Finde ich super. Das ist was viele gar nicht so im Blick haben, dass man ja auch die Diskussion üben kann. Und du gibst jetzt eine Idee rein. Ja, ich überlege mir mal zwei Rollen, die in der Kommission vertreten sein könnten, oder wo ich einfach denke, das sind so zwei Arten von Fragen, die kommen können. Das eine eher so wohlwollend, unterstützend. Jetzt erläutern Sie doch nochmal dieses oder jenes, und das gibt mir eher eine Bühne, mich zu zeigen. Und dann jemand, der eher so ein bisschen kritisch fragt, vielleicht auch mich zu kitzeln. Und das kann ich natürlich auch üben. Und das kann ich auch unterstützen. Ich habe das vorhin in einem Halbsatz, glaube ich, schon mal gesagt, damit, dass ich mich selbst frage, was sind denn die Sachen, wo ich gerade mehr Unsicherheiten habe, wo ich am liebsten gar nicht drüber reden würde, aber wo ich mit einer großen Wahrscheinlichkeit drüber reden muss. Und dann kann ich den Leuten auch sagen, ich kann die aufschreiben, die Fragen oder die Themen, und dann dem Bad Cop in deinem Bild die Karten zustecken und sagen, okay, grätsch mal mit den Fragen dazwischen, weil ich muss das üben, ich möchte das üben. Es tut mir einfach gut, wenn ich das schon ein paar Mal durchgesprochen habe. Ja.
Und am Ende werden die Fragen, die dann tatsächlich kommen, mit hoher Wahrscheinlichkeit netter sein und man ist dann positiv überrascht und freut sich.
Ja. Also wir machen, also im Disputationsworkshop mache ich das immer, dass ich eine Fragerunde mit denen auch durchspiele. Alle, die teilnehmen, sind dann mal in der Situation, geprüft zu werden. Alle sind auch Kommission. Und ganz überwiegend ist die Rückmeldung, das war schon, also ich war total aufgeregt, aber ich habe dann gemerkt, ich komme da rein und ich kann damit umgehen. Und das ist häufig für die viel wichtiger als die Präsentationsübung, weil das kennen viele schon. Aber dieses Diskutieren üben und zu merken, Mensch, das geht ja, ist eine ganz starke Erfahrung. Auch wieder was mich eben für die Situation stärkt. Ja.
Lieber Jan, das war super spannend, was du alles erzählt hast. Ich habe noch eine letzte Frage an dich oder eine Bitte vielmehr. Und zwar frage ich normalerweise am Ende meiner Interviews immer nach einem Rat für eine glückliche Promotion. Dich möchte ich jetzt ganz speziell nach einem Rat, einem letzten Rat, du hast uns ja schon sehr viele gegeben, aber wenn du nur einen geben dürftest, für eine glückliche Verteidigung fragen.
Sieh zu, dass du in der Vorbereitung deine eigenständige Forschungsleistung für dich selbst klarkriegst und dass du am letzten Tag vor der Promotion nicht mehr inhaltlich arbeitest, sondern irgendwas machst, was dir gut tut, spazieren gehen, Sauna, Musik hören mit Freunden. Ich habe keine Ahnung, aber tu dir gut und sieh zu, dass du entspannt, also Spannung kommt sowieso, aber in einer guten Verfassung da reingehst. Das ist sehr, sehr viel wert.
Ganz, ganz vielen Dank für dieses schöne Interview, Jan.
Ich danke dir. Sehr gerne.
Ha, war das nicht was? Also ich glaube, dass du jetzt wirklich beruhigt sein kannst, wenn bei dir die Verteidigung bald ansteht, dass dir klar geworden ist, dass das, wovor du vielleicht am meisten Angst hast, nämlich durchzufallen, eigentlich gar nicht passieren kann und dass dir auch nochmal klar geworden ist, dass da Leute sind, die auf deiner Seite stehen. Falls du die Verteidigung immer noch nicht ganz so positiv siehst, dann unterzieh deine Perspektive auf die Verteidigung, auf die Disputatio der Doktorarbeit nochmal einem Check. Schau, wie positiv sie schon ist und ob da noch was rauszuholen ist, wie du daran arbeiten kannst und wie du es schaffst, dich vielleicht sogar auf die Verteidigung zu freuen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du dir kurz Zeit nimmst, ihn bewertest und vielleicht sogar eine Bewertung, einen Kommentar hinterlässt oder es einfach weitersagst, an andere Promovendinnen, an andere Promoventen, denen der Podcast ebenso weiterhelfen könnte. Und dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Wenn du selbst kurz vor der Verteidigung stehst, dann bleibt mir nur noch eins zu sagen, nämlich, dass ich dir ganz, ganz fest alle Daumen drücke und dass du das rocken wirst. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin freudiges Promovieren. Ganz egal, ob du dich gerade schon auf die Verteidigung vorbereitest oder vielleicht noch ganz am Anfang einer Dissertation stehst und nur neugierig warst oder mittendrin bist. Deine Marlies.